willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Während wir hier alle rumsitzen, werden Deals gemacht über Öl, über seltene Metalle, über Energie. Vor kurzem, also Anfang 2026, griff der US-Präsident militärisch in Venezuela ein.
Ja, das war auch sehr spannend. Ich bin nämlich morgens wach geworden und dachte erst so, wo ist das KI generiert, was da passiert? Und man hat ja vorher immer schon so ein bisschen vermutet, dass er in Venezuela eingreift. Aber durch die Nähe nach Kolumbien ist es natürlich auch familiär bei mir sehr stark verwurzelt gewesen. Und ja, es hört ja damit nicht auf. Grönland, ja, wird auch wieder politisch diskutiert. Man denkt ja, ich glaube, am Anfang dachten selbst die Dänen, das wäre eigentlich ein Joke. Und ja, mittlerweile merkt man aber eben, dass Trump vor allem auch nach dieser Insel nicht nur militärisch greifen will, sondern vor allem, das ist, denke ich, recht klar, auch nach Venezuela, wegen strategischen Gründen und natürlich auch Rohstoffen, allen voran seltene Erden.
Und Ingo, wir beide sind ja keine Autobesitzer, aber diejenigen, die jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren, die sind vermutlich jetzt gerade empört an der Zapfsäule oder manche warten auf ihr neues Handy, schauen vielleicht ziemlich genervt auf die Stromrechnung. Es hat alles Auswirkungen, oder? Was gerade passiert?
Ja, definitiv. Also Ölpreise gehen nach oben, Rohstoffpreise werden immer teurer, ja. Und da hängen natürlich überall Preise mit den Produkten und dementsprechend kann das eben doch Auswirkungen auf das Depot im Endeffekt haben. Und genau darum wird es heute gehen, ja. Nicht, wer jetzt bei der ganzen Sache Recht hat, wer Schuld hat. Ja, also ich glaube, bei Trump brauchen wir keine zwei Meinungen haben, sondern es ist eben die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für deinen Geldbeutel? Und auch eben die Zukunft der Depots und der Geldbeutel von uns allen.
Ja, also Öl und seltene Erden werden jetzt mal von uns an den Küchentisch geholt. Wir müssen aber vorher über was reden.
Haben wir schon ich holte dir auf den Küchentisch
ja, ich habe die hier schon mal gelagert und wir es gleich gut erklären können, die verschiedenen Metalle. Liegen jetzt alle bei mir rum. So, wir müssen über ein Fass reden, Ingo.
Ja, mach mal ein Fass auf, Lena.
Wie sagt man Barrel, sagt man Fass. Es gibt nämlich so eine Maßeinheit, die muss man irgendwie dann einfach kennen, wenn man halt über Öl redet, über Ölmeldungen. Ja, also ein Barrel Öl sind, ich habe es nachgeschaut, Ingo, 159 Liter. Ja, okay. Und ich bade ja gerade ganz gerne. Also das ist ja so ein neues Hobby von mir.
Ich weiß nicht, ob das Öl, ein Scheichen.
Mein luxuriöses Hobby, genau. Das stell dir also so eine normale Badewanne vor, nicht so eine Riesenwanne. Ja, so eine Badewanne voll, das ist ungefähr ein Barrel. So kann man sich das vorstellen. So viel Öl.
Ja, und da muss man eben dazu wissen, dass die Welt aktuell rund 100 Millionen Barrel, also 100 Millionen Fässer Öl pro Tag verbraucht.
Also 100 Millionen Badewannen. Jeden Tag.
Ja, das ist viel Baden auf jeden Fall in Öl. Ja. Also Dagobert Duck hat einen Geldspeicher, andere schwimmen in Öl. Ja. Und wenn man dann mal so, also sich so ein Schwimmbecken auch vielleicht mal anderes Beispiel vorstellt, ja, ein olympisches Becken, also wo dann Forbes und Phelps und wie sind denn Forbes? Findet Forbes was anderes? Phelps hieß er damals, der Olympiasieger, drin geschwommen ist. Ja, also das sind, da passen 2,5 Millionen Liter rein. Sprich, 100 Millionen Barrel wären also, ne, umgerechnet 159 Liter. Da kommt man dann also grob auf 16 Milliarden Liter Öl am Tag. Ja, 100 Millionen Barrel mal 159, 16 Milliarden Liter.
Steig schon wieder aus, Ingo, zu viele Zahlen.
Ja, merkt ihr einfach 6000 olympische Schwimmbecken. Ja,
mein Gott.
Die jeden Tag neu befüllt werden.
Okay, und wir sind jetzt hier kein Polit-Podcast, wir werden auch keine politische Satire irgendwie so machen, sondern wir wollen einfach mal uns das anschauen, was bedeutet das denn gerade, was politisch passiert für, genau, unsere Depots, aber auch einfach für die Finanzwelt generell und warum das überhaupt alles passiert. Also Venezuela hat die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Das sind über 300 Milliarden Barrel. Und das ist natürlich erstmal so auf dem Papier gesehen ein absoluter Schatz, ja. Aber da gibt's ein Problem, nämlich ein Schatz im Boden ist noch kein Geld in der Kasse. Das klingt schon mal gut, oder? So können Sie das mal merken. Ein Schatz im Boden, noch kein Geld in der Kasse. Denn dieses Öl ist zum einen, ja, ziemlich zäh, es braucht aufwendige Technik und spezielle Raffinerien. Und wenn da über Jahre auch nicht investiert würde oder wurde, da leidet einfach die Infrastruktur, ne? Und es geht auch noch Know-how verloren und so brechen auch immer mehr Förderungen ein.
Ja, definitiv. Und es war ja so, dass Hugo Chavez quasi, der vor Maduro kam, dann auch Ölfirmen wie Exxon komplett enteignet hat. Ja, also, nee, nicht Exxon war es, ConocoPhillips war es an der Stelle, die dann komplett enteignet wurden an der Stelle. Also von heute auf morgen, stell dir mal vor, Bayer, ja, hier nebenan, so in Köln, weil man sagst, nö, dir gehört es jetzt nicht mehr, Bayer, das gehört jetzt uns als Staat. Ja, das ist dem damals eben passiert. Und wie du gerade schon sagtest, das ist dann auch Schweröl. Ja, also da muss man quasi mehr Aufwand betreiben, um es zu fördern. Und es hat jetzt auch nicht überall seine Einsatzmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz aber ist Öl weltweit, man hat das ja damals auch schon mit dem Irak vermutet, ja, dass Bush Junior dann damals deswegen auch eingegriffen hat als Vorwand, ist es eben ein elementar wichtiger Rohstoff. Und genau deswegen unter dem Vorwand natürlich Maduro als Drogenschmuggler, ja, also Stabilität und Demokratie als Vorwand, hat dann eben der US-Präsident Trump eingegriffen an der Stelle. Aber wie wir uns, glaube ich, alle denken können, geht's eben doch um das Öl. Ja, er hat dann auch direkt gesagt, wir pumpen da mehrere hunderte Milliarden rein, unterstützen die Ölindustrie, hat die wichtigsten Chefs von Exxon, von Schlumberger, von ConocoPhillips und wie sie alle heißen, ja, Chevron, die ja noch aktiv sind an der Stelle, an einen Tisch geholt. Und darum geht's im Endeffekt. Und es ist eben wichtig zu verstehen, dass Öl in der Welt immer noch eine große Rolle spielt. Ja, wer liefert wohin? Zum Beispiel hat ja Venezuela auch viel Öl nach China und Russland-Verbindungen auch gehabt an der Stelle. Auch eben da demokratisch nochmal dieses Einfallstor quasi der chinesischen und russischen Einflussmöglichkeiten nach Südamerika und dementsprechend auch nicht so weit weg von Amerika, ja. Das ist aber definitiv ein Thema. Und um wieder zurückzukommen, was bedeutet es eigentlich für euch, wenn Öl knapp wird, wenn Öl teurer wird, dann schlägt sich das eben am Ende auch in Transportkosten, in Lebensmittelpreisen, in generellen Preisen, in Heizkosten wieder. Und dann haben wir wieder ein Thema, was viele von euch kennen, was uns die letzten Jahre ja immer wieder begleitet hat, nämlich das Thema Inflation und eine vermeintlich steigende Inflation.
Ich finde es da total wichtig, mal hinzuschauen, so wo begegnet uns Öl eigentlich im Alltag? Denn es kann ja einen so empören, wenn man die Nachrichten schaut, aber oft fühlt sich Öl für mich im Alltag, ja, benutze ich doch gar nicht, ich fahre doch gar kein Auto. Aber klar, es gibt natürlich diese direkten Ölströme wie Benzin, Diesel, Kerosin, aber auch indirekt, du hast gerade schon Transportwege gesagt, Ingo, ne? Also LKWs, die unsere Lebensmittel fahren, Containerschiffe, die Kleidung, die, keine Ahnung, unsere Handys, also Elektronik transportieren. Da gibt's so Petrochemie heißt das, also Kunststoffe, Dünger, super viele chemische Produkte. All das hängt auch an Öl oder eben seinen Derivaten.
Ja, und das ist es dann eben, ne? Die gesamte Wertschöpfungskette, auch wenn man in der Chemie ist, in Make-up oder manchen Dingen zum Beispiel, je nachdem wie nachhaltig es ist, ist auch Öl mit drin in gewisser Form. Ne? Kleidung kann es auch mit sein. Also da gibt es die verschiedensten Dinge, wo man Öl gar nicht vermutet, glaube ich, typischerweise. Und gleichzeitig ist es dann dementsprechend für uns auch alle ein Thema. Natürlich könnte man mit Ölaktien profitieren, aber darum geht's gar nicht, sondern es ist wirklich das Thema Industriewerte, die vielleicht darunter leiden, aber viel ist ja mittlerweile auch Tech, wenn man so ein MSCI World hat, ne, haben wir 30% Tech mit drin, ne, da könnte man jetzt denken, okay, Öl spielt da nicht so eine große Rolle, seltene Erden schon eher. Aber was uns alle betrifft, und das haben wir eigentlich ganz schön in Corona gemerkt, ist eben dieses Thema Inflation. Und wir haben gerade eben eine Situation, dass Zinsen eher sinken. Trump will auch weiter, dass sie sinken, tut ja auch einiges dafür, den aktuellen Fed-Chef Jerome Powell zu diskreditieren und ihn sogar Anklageschriften zu schicken. Ja, aber demnächst ist er halt nicht mehr da. Es wird ein neuer Fed-Chef bestimmt von Donald Trump. Und wenn dann Zinsen weiter sinken und gleichzeitig die Inflation wieder in Wallung kommt durch zum Beispiel höhere Rohstoffpreise, dann kann sich eben so eine Aufwärtsspirale entwickeln, wo dann die Inflation quasi wieder ja außer Rand und Band gerät und man dementsprechend auch wieder eine Belastung, oder das kann dann eine Belastung für die Wirtschaft sein. Zinsen müssen höher, höhere Zinsen für die Wirtschaft und für die Börse sind schlecht, ja, für die Unternehmen. Und so kann eben so eine Teufelsspirale nach oben im Endeffekt entstehen. Und daher hat das Thema Öl definitiv jetzt nicht nur von der Demokratie her und auch nicht nur politisch, sondern eben auch börsenseitig ein gehöriges Gewicht. Und da muss man auf jeden Fall mal ein Äuglein drauf werfen, Nina.
Heißt es für mich jetzt als Anlegerin, Ingo, nervös werden oder jetzt einfach mal, wie immer, Füße stillhalten?
Ja, Füße stillhalten. Also die Inflation, wenn man sich das mal weltweit anschaut, ist in einem ganz normalen Fahrwasser mittlerweile an der Stelle, ja. Und momentan, Börse ist ja wie Echtzeit, ja. Die Börse preist das in der Regel schon richtig ein und man kann ja sehen, wie hoch die Ölpreise sind. Sie sind auch die letzten Tage zurückgekommen, ja, auch durch das Thema Iran. Da wurde es ja auch nochmal befeuert an der Stelle, ja, auch ein großer Förderer an der Stelle. Aber im Großen und Ganzen muss ich mir noch keine Gedanken dazu machen, aber man darf es eben mit beobachten und sich dementsprechend ein wenig in sein Priming-Buffet, ja, wie wir es ja gelernt haben, mit berücksichtigen. Mhm.
Kommen wir zum zweiten großen Schauplatz der News aktuell. Grönland, ja, wirkt auf den ersten Blick weit weg. Eis. Noch mehr Eis, daran denke ich. Woran denkst du, Ingo?
Ja, aber kein Eis von der Eisdiele, ne?
Nee, leider nicht. Leider, das würden wir sofort aufschlecken. Dann wären wir die wahrscheinlich, die sagen würden, wir würden gerne die Insel kaufen. Aber nein, das hat der aktuelle US-Präsident gemacht.
Ja, das muss man mir vorstellen, ne? Ja, ich kaufe Grönland, hallo. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Monopoly, ne? Ja, ich bin jetzt gerade an der Schlossallee. Wie geht's weiter? Ah ja, ich kaufe Grönland. Also eigentlich schon ziemlich grotesk, aber tatsächlich geht das eben gerade ab an der Stelle, ne? Auch das wird mit der Sicherheit Amerikas kolportiert, indem man sagt, ja, aber Russland und China haben auch schon ihre Schiffe da. Also nehmen wir uns jetzt einfach mal an sich. Und ja, auch da geht's eben um Bodenschätze, seltene Erden, ne? Da steckt richtig viel auf Grönland. Und jetzt fragen sich ja vielleicht einige von euch, seltene Erden. Also ist das jetzt der Torf in meinem Garten oder was ist eigentlich damit gemeint, Lena?
Ich habe ja gesagt, ich habe sie alle schon hier auf meinem Küchentisch, damit wir uns das gut angucken können. Es sind 17 chemische Elemente, die besondere magnetische, elektrische und optische Eigenschaften haben. Und man kann sich das so ganz gut vorstellen wie, keine Ahnung, meine Gewürzsammlung überm Herd. Ich weiß nicht, wo deine Gewürzsammlung ist. Bei mir ist sie in so einem kleinen Schrank überm Herd. Man braucht von so Gewürzen irgendwie keine Kilo. Aber wenn man gar nicht würzt, schmeckt das Essen überhaupt nicht, ja? Und so ist es auch bei diesen seltenen Erden. Also jetzt in unserem Handy, in unserem Smartphone sind jetzt nicht kiloweise, aber wir brauchen schon Bruchteile von Gramm eben. Also wir brauchen schon etwas davon. Im E-Auto sind so ein paar Kilo. Ja, man kann auch sagen, so ohne seltene Erden funktionieren weder unsere Lautsprecher noch Kopfhörer, Motoren, auch keine Windräder und Lasertechniken gehen auch nicht mehr. Was ich richtig spannend fand bei der Recherche ist nochmal, dass es ein bisschen ironisch eigentlich. Die heißen ja so seltene Erden, aber die sind gar nicht super selten. Die sind einfach nur super schwer zu trennen und super schwer zu verarbeiten. Und auch schlecht für die Umwelt.
Ja, und genau deswegen kommt viel deswegen aus China. Ja, die achten, also die haben einfach spezielle Techniken entwickelt, spezielle Förderanlagen, aber achten wahrscheinlich auch einfach weniger auf die Umwelt und auf die Menschenbedingungen, wie sie denn vorherrschen. Aber man hatte es, glaube ich, vor ein paar Monaten war es ja noch so, dass, glaube ich, VW oder viel in der Autoindustrie mal einen kurzen Produktionsstopp hatten, weil im Endeffekt die Chips nicht mehr lieferbar waren, die notwendig waren, um diese Autos zu bauen. Und das hing genau damit zusammen, ja, dass man eben da das Thema hatte, seltene Erden, Einfuhrstöppe und so weiter. Also das ist schon ein Thema und da ist China eben führend. Nicht, dass die da so, also die kommen da auch häufig vor, diese seltenen Erden, aber es sind eben die Verarbeitungskapazitäten, die dort besonders ausgereift sind an der Frage. Und deswegen versucht man sich da halt auf amerikanischer Seite, aber ganz nebenbei auch auf europäischer Seite, eben unabhängiger von China zu machen. Mhm. Ja, also China ist quasi der Verarbeitungsking der Welt an der Stelle. Aber das Schöne ist, das muss uns jetzt nicht unbedingt beunruhigen an der Stelle, diese ganzen Themen mit Grönland, USA, Venezuela und dem allem drum und dran. Subjektiv kann man natürlich anders drauf schauen, aber für uns im HIM-Podcast, ja, und in die in Unternehmen investieren, ja, oft aber auch ohne zu merken, in Rohstoffe, die dahinter stecken, ja, Weltpolitik und Geologie ist das eine, ja, und gerade Politik hat häufiger kurze Beine an den Kapitalmärkten und Finanzmärkte und die Entwicklung derer, ja, das kommt zwar irgendwo auch zusammen, aber für die langfristige Entwicklung hat es dann zum Glück doch weniger Auswirkungen. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Money Monday wieder mit unserem brandneuen Thema, was wir weiter verfolgen, nämlich Luxus. Also unbedingt wieder reinhören, Lena, und dann...
Ich höre eh rein, Ingo. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.